Deutschlandfunk. Der Tag.
If anybody's still here, the fire is on Front Street and it's time to go.
Der Kampf gegen die Flammen auf Hawaii. Vor einer Woche sind sie ausgebrochen, die schweren Waldbrände dort.
Somebody's down right here. Somebody's down right here.
Yeah, somebody's down. We can't do nothing for her.
What the fuck, dude?
Just go. Go, people, go. Beat the horn, Dad.
Oh my God, bro.
Und wir hören da zwei Autofahrer. Die können kaum weiter als 5 Meter sehen. So dicht ist der Rauch. Da liegt jemand, sagt der eine. Wir können nichts tun, wir müssen weiterfahren, sagt der andere. Die Aufnahme ist 5 Tage alt. Mehr als 100 Menschen sind inzwischen ums Leben gekommen und die Zahl der Toten wird vermutlich weiter steigen. Über die Situation auf Hawaii, auf dieser Inselgruppe, hören wir gleich mehr. Außerdem heute hier bei Der Tag. Die politische Gewalt in Ecuador in Südamerika, sie eskaliert immer weiter. Nach dem Mord am Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio vergangene Woche ist erneut ein Politiker dort getötet worden. Alles mitten im Präsidentenwahlkampf. Ich habe darüber mit unserer Südamerika-Korrespondentin gesprochen. Und außerdem haben wir das hier.
Ja, wir arbeiten innerhalb der Regierung daran, Bubatz legal zu machen. Da ist noch nicht jede Frage entschieden.
Christian Lindner im vergangenen Jahr. Und falls einige jetzt nicht wissen, was er mit Bubatz meint, es geht um Cannabis. Heute hat die Bundesregierung das Gesetz für Bubatz legal auf den Weg gebracht, begleitet von einer Menge Kritik. Auch das ein Thema hier bei uns an diesem 16. August 2023. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Auf Hawaii, da hat es in den vergangenen Tagen die schwersten Waldbrände gegeben, die die USA seit mehr als 100 Jahren erlebt haben. Über 100 Menschen sind inzwischen tot. Tausende haben ihre Häuser verloren. Besonders betroffen ist die Insel Maui. Meine Kollegin, die ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm, berichtet seit Tagen über die Situation auf Maui und den anderen Inseln, die zu Hawaii gehören. Sie hat mir vorhin erklärt, wie es dort gerade aussieht.
Also die Lage ist im Moment so, dass größtenteils die Feuer gelöscht sind, immerhin. Das ist mal eine positive Nachricht, muss man sagen. Ansonsten sind die Hawaiianer und vor allem eben die Rettungsgruppen damit beschäftigt, die, ja, muss man leider sagen, die Überbleibsel, die Reste zu finden von den Menschen, die vermisst werden. Also alles geht jetzt momentan auf das Thema Bergung. Es ist ein relativ großes Gebiet. Wir reden ja meistens von Lahaina, dieser Stadt, 13.000 Einwohner. Und etwa ein Drittel sind da jetzt abgesucht worden mit Leichenspürhunden. Aber das ist natürlich ein wirklich großes Gebiet und man versucht bis zum Wochenende irgendwie so durchzukommen, dass man mehr oder weniger die ganze Stadt dann abgedeckt hat. Weil am Wochenende ein Sturm kommen wird und dass man eben vermutet, dass man am Wochenende nicht mehr so gut tatsächlich nach den Überresten der Opfer suchen kann. Und das ist eben das Wichtigste, jetzt die Opfer zu finden und zu identifizieren.
Diese Stadt Lahaina, die kommt ja tatsächlich immer wieder in den Nachrichten vor. Wie sieht es denn da jetzt überhaupt aus? Gibt es diese Stadt überhaupt noch?
Ich glaube, man kann davon sprechen, dass diese Stadt eigentlich nicht mehr existiert. Also die Bilder, die wir sehen, vor allem die Luftaufnahmen, sind wirklich erschreckend. Das sieht aus wie nach einem Krieg. Der Gouverneur hat das selber noch mal so benannt, als ob eine Atombombe im Prinzip abgeworfen würde über Lahaina. 80% der Stadt sind zerstört. Es ist im Prinzip alles schwarz verkohlt und von den Häusern steht, wenn überhaupt noch mal hier und da ein Kamin. Also es sind wirklich sehr, sehr erschreckende Bilder, die uns da erreichen.
Das ist Lahaina auf der Insel Maui. Wie sieht es denn auf den anderen Inseln dieser Inselkette Hawaii aus? Kann man sagen, sind da einige verschont geblieben?
Das heißt Lahaina tatsächlich.
Lahaina, ja.
Das okay. Tolle ist, am Hawaiianischen ist tatsächlich, dass man es genauso ausspricht, wie es da steht. Das ist super. Das ist keine Überraschung. Ich sage es nur, weil ganz viele Kollegen nicht wissen. Aber es heißt Lahaina tatsächlich.
Ja, danke für die Klarstellung. Wie sieht es denn in den anderen Regionen von Hawaii aus, abgesehen von Lahaina?
Also Big Island tatsächlich macht seinem Namen ja alle Ehre, also die größte Insel dieser Inselkette, da gab es auch ein paar Brände, aber die waren nicht so verheerend wie auf Maui. Also tatsächlich, Maui ist das, worauf sich alles jetzt gerade konzentriert, weil da die größten Brände stattgefunden haben, weil da auch eben viele Menschen tatsächlich wohnen und weil das alles vor allem Lahaina erwischt hat, eben diesen einen Ort, wo es sehr viele Menschen offensichtlich auch erwischt hat, die viel zu spät gewarnt wurden und die von diesen Flammen leider wirklich überrascht wurden.
Was hörst du denn von den Menschen da? Wie groß ist der Schock?
Der Schock ist natürlich sehr, sehr groß. Es ist die größte Naturkatastrophe der USA oder die größte Brandkatastrophe der USA in den letzten 100 Jahren. Das ist natürlich schon mal immens. Hawaii ist ein Bundesstaat, der viel mitmacht. Also es gibt Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbrüche. Die Menschen sind leider gewohnt, dass sie auch der Natur da sehr ausgesetzt sind. Aber Waldbrände in diesem Ausmaß hat Hawaii einfach noch überhaupt so nicht erfahren. Also insofern ist der Schock sehr groß, die Trauer ist sehr groß. Einfach viele Menschen gestorben. Aber jetzt ist man natürlich noch in diesem Alarmmodus und versucht vor allem die Menschen irgendwo unterzubringen. Jetzt eben auch angesichts des Sturms, der am Wochenende kommt, ist das natürlich noch mal umso wichtiger, dass man die Menschen aus den Notunterkünften herausbekommt und dann vielleicht auch langfristig in Hotelzimmer oder Ferienwohnungen unterbekommt.
Du hast es jetzt schon gesagt, die Menschen auf Hawaii sind so einiges gewöhnt. Es gibt ja auch viele Probealarme, das ist sozusagen da ein gängiges Muster. Warum hat das in diesem Fall ganz offensichtlich nicht so richtig funktioniert mit den Warnungen?
Ja, genau, das sind diese Tsunami-Warnungen, die gehen da normalerweise einmal im Monat an, weil das eben leider immer mal wieder vorkommt, diese Tsunamis. Und warum die jetzt eben nicht ausgelöst wurden, warum der Alarm nicht ausgelöst wurde, das ist eine der großen Fragen, die sich jetzt gestellt wird. Die Staatsanwaltschaft untersucht das ganze Jahr. Eine mögliche Erklärung wäre, dass tatsächlich die Technik versagt hat. Viele berichten ja, diese Feuer waren so immens und so stark, dass sie wirklich auch Metall zum Schmelzen gebracht haben. Möglicherweise sind die Alarmsysteme beschädigt worden. Andererseits sagt die Feuerwehr auch ganz klar, das ging so schnell, weil diese Flammen tatsächlich vom Wind so schnell vor sich hergetragen wurden, dass da kaum eine Chance war, die Leute rechtzeitig zu warnen. Es scheint eine Kombination aus vielen Faktoren zu sein, die da zusammengekommen ist. Aber am Ende des Tages muss man auch sagen, wir müssen ein bisschen abwarten, bis die Untersuchungen dann auch abgeschlossen sind.
Katharina, was genau hat denn zum Ausbruch dieser gigantischen Waldbrände geführt?
Das ist eine ganz spannende Frage und die ist auch vor allem deswegen spannend, weil wir es mit mehreren verschiedenen Brandorten zu tun haben und auch noch zwei Inseln. Da fragt man sich natürlich, warum sind überall fast gleichzeitig Brände ausgebrochen? Die klare Antwort ist, wir wissen es im Moment nicht. Also es gibt einfach noch keine endgültige Untersuchung dazu. Es mehrt sich aber der Verdacht, dass es möglicherweise mit den Stromleitungen zu tun hat. Es gibt jetzt schon tatsächlich Videos, die sind im Internet aufgetaucht, von Überwachungskameras, zum Beispiel von einem Vogelschutzgebiet. Eine Kamera hat da nachts tatsächlich etwas aufgenommen und man sieht im Prinzip nur dunkel auf einmal Blitze tatsächlich, die aus der Gegend kommen, wo Stromleitungen auch stehen. Dann wird der Bildschirm kurz schwarz und grau, geht dann wieder an und dann sieht man tatsächlich Feuer. Momentan muss man da sagen, Spekulation. Aber es könnte ein Grund sein, warum diese Brände ausgebrochen sind. Ich sitze jetzt ja hier in Kalifornien. Kalifornien ist natürlich eines der Waldbrandgebiete leider der USA. Wir haben ja regelmäßig im späten Sommer und Herbst damit zu tun. Und mir sind solche Bilder sehr vertraut. Wir hatten hier auch ein Feuer, ein ganz, ganz schlimmes Feuer, was hier ausgebrochen ist im Ort Paradise. Da sind mehr als 80 Menschen gestorben. Und da war tatsächlich auch die Ursache starke Winde, die Stromleitung umgeweht haben. Der Funkenflug hat dann tatsächlich diese Brände verursacht. Und weil das ein sehr abgelegenes Dorf war und es sehr schnell ging, sind sehr viele Menschen gestorben. Also es kommt mir alles sehr bekannt vor, aber man muss halt eben nochmal sagen, alles im Bereich der Spekulation, das wird natürlich jetzt untersucht, was dann am Ende des Tages die Brandursache war.
Und auf Hawaii kam dann eben, als das Feuer einmal gelodert hat, kam eben dann noch der schwere Sturm, so ein Hurricane dazu.
Ja, ganz genau. Also es gab einen Hurricane Dora in der Nähe und da sind eben tatsächlich Windböen sozusagen herübergeweht auf die Insel und haben diese Feuer dann vor sich hergetragen, haben vielleicht auch diese Feuer mit ausgelöst. Und dann kamen da noch viele andere Faktoren dazu. Hawaii und vor allem Maui erlebt gerade eine Dürresaison. Also das heißt, es ist wahnsinnig trocken. Auch die Luft war eben sehr trocken. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass wenn dann eben Feuer entstanden ist, dass es sich sehr schnell sozusagen Futter suchen konnte, weil die ganzen Gräser ausgetrocknet waren. Und das ist eben so eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, die leider dazu geführt haben, dass diese Feuer sehr intensiv waren und sich sehr, sehr schnell ausgebreitet haben.
Wir sind dann bei diesem Thema, du sprichst es an, Dürre, Feuer, Katastrophen, da sind wir sehr schnell beim Thema Klimawandel. Gibt es da einen Zusammenhang auf Hawaii?
Also wenn man die Klimaforscher fragt, dann sagen die eindeutig, ja, es gibt einen Zusammenhang. Und ganz spannend ist, ich war selber jetzt im Februar auf Hawaii. Ich war auf zwei anderen Inseln, auf Big Island tatsächlich und Oahu und habe zum Thema Klimawandel auf Hawaii recherchiert. Es ging damals vor allem um Überschwemmungen und den Anstieg des Meeresspiegels aufgrund des Klimawandels. Aber die Forscher, mit denen ich damals gesprochen habe, die haben auch das Thema Waldbrand angesprochen. Die haben nämlich gesagt, wir erleben hier Extremwetter. Wir sind eine sehr isolierte Inselkette mitten im Pazifik und wir sind diesen Wetterextremen sehr ausgesetzt. Auf der einen Seite eben steigt der Meeresspiegel, wir erleben höhere Wellen und Überschwemmungen, die tatsächlich auch das Land so ein bisschen wegreißen. Auf der anderen Seite wird es zum Teil extrem viel trockener, Das kann eben zu Waldbränden führen. Und auch durch den Klimawandel gibt es hier verschiedene Gräser, die wachsen, die vorher hier nicht gewachsen sind, die sich sehr wohlfühlen, also eingeschleppte Grasarten. Und die wiederum, wenn die vertrocknen, können die dazu führen, dass wenn Brände ausbrechen, dass diese Brände eben noch mehr Zunder bekommen. Die Klimaforscher haben sehr eindeutig gesagt, wir werden auf Hawaii mehr Extremwetter erleben, in jeder Form. Und wir müssen uns auf diesen Klimawandel viel, viel stärker einstellen und auch vorbereiten. Und das ist ja eines der großen Themen, was auch gerade kritisiert wird, ob eben die Vorbereitung schiefgelaufen ist, ob die Behörden das zu wenig gesehen haben. Es gibt ja Papiere, die sagen, okay, auf Tsunami, auf Erdbeben ist Hawaii irgendwie vorbereitet. Auf Waldbrände war man anscheinend nicht vorbereitet.
Glaubst du, könnte das Ganze die Klimadebatte in den USA nochmal anheizen? Blödes Klischee, aber könnte das diese Debatte nochmal weiter voranbringen?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir reden aber leider über ein Thema, was ja extrem politisiert wird. Also auf der einen Seite hat man die Demokraten. Es ist auch ein demokratischer Gouverneur, Josh Green, auf Hawaii, der auch sofort sagt, ja, wir sehen hier eben auch die Extreme des Klimawandels. Wir müssen uns da im Prinzip besser vorbereiten. Und dann hat man auf der anderen Seite republikanische Stimmen, wo Klimawandel ein hochumstrittenes Thema ist. Donald Trump zum Beispiel, der Ex-US-Präsident, hat sich sofort geäußert und hat gesagt, das würde man jetzt alles vorschieben, das hätte mit dem Klimawandel nichts zu tun, die Behörden hätten versagt. Ich denke, es ist eine Kombination aus ganz verschiedenen Dingen, aber der Klimawandel, wie gesagt, ist leider hier eine extrem politisierte Angelegenheit. Und ja, ein Joe Biden wird wahrscheinlich schon sagen, passt auf, das ist eine prekäre Situation und der Klimawandel hat dazu geführt und wird auch weiter dazu führen, dass wir schlimmes Wetter erleben mit schlimmen Auswirkungen und Menschen sterben. Wir erleben es ja übrigens auch jetzt in diesem Sommer schon wieder extrem hohe Temperaturen in vielen US-Bundesstaaten, Arizona zum Beispiel. Wie gesagt, das republikanische Lager wird dann sich immer darauf berufen und sagen, das ist nicht vom Menschen gemacht. Wir müssen uns einfach anpassen, aber im Prinzip können wir auch daran nichts ändern.
Katharina, Hawaii, das ist ja, also ich meine, wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, es ist ja auch geografisch eine Inselkette der Extreme, tausende Kilometer entfernt vom eigentlichen amerikanischen Festland im Pazifik. Hast du den Eindruck, die Hawaiianer bekommen die Rücksicht, die Aufmerksamkeit in den USA, die sie verdienen in so einem Fall? Oder wird so eine Inselkette, so ein Bundesstaat, der so weit abgelegen liegt, auch manchmal so ein bisschen links liegen gelassen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Und wenn man mit den Hawaiianern spricht, dann hat man schon das Gefühl, dass die sich stark abgrenzen zum Rest oder zum Festland, wie sie eben dann sagen, der USA, und dass sie sich aber auch so wahrgenommen fühlen. Und ich sehe schon auch, jetzt auch ein bisschen in der Berichterstattung, das rückt jetzt schon wieder ein bisschen in den Hintergrund. Und diese erste Aufgeregtheit ist wieder rum und dann passieren ja auch viele andere Katastrophen auf der Welt. Es ist schon auch mein Eindruck, dass Hawaii auf eine Art immer so ein bisschen vergessen wird. Übrigens auch ein bisschen wie Alaska, ehrlich gesagt. Ein Bundesstaat, der auch relativ weit weg ist von den anderen großen Bundesstaaten. Und ich glaube, dieses Gefühl entsteht schon. Auch das, was wir jetzt lesen und mitbekommen, ist, dass die Hawaiianer sich auch beschweren und sagen, wir bekommen hier überhaupt nicht die Hilfe. Wir brauchen nicht nur Dächer über dem Kopf, wir brauchen auch genug zu essen. Wir brauchen eben jede Notfallversorgung. Und natürlich muss man eben auch sagen, es ist gar nicht so einfach, da die Hilfe schnell hinzubekommen. Du hast es ja auch gesagt, es ist eine isolierte Inselkette. 6 Stunden braucht man allein schon von hier, von LA aus, um hinzufliegen. Es geht eben auch nicht so schnell. Aber dieser Eindruck verstärkt sich da, glaube ich, schon, dass man sich auch ein bisschen alleingelassen fühlt.
Katharina, Hawaii ist ja auch für ganz viele Menschen auch hier in Europa nach wie vor ein touristisches Traumziel, ein Reisetraumziel. Kann man da jetzt eigentlich noch hinfahren?
Tatsächlich, die Tourismusbehörde hat ganz klar gesagt, in den nächsten Wochen würden sie von Reisen auf Maui absehen. Also natürlich die Insel, die jetzt am stärksten betroffen ist. Es gibt derzeit auch noch Touristen auf Maui tatsächlich. Also die werden jetzt nicht alle rausgejagt. Sie werden gebeten zu gehen, um eben Kapazitäten freizumachen, Hotelzimmer oder Ferienwohnungen freizumachen, weil man die Leute ja irgendwo unterbekommen muss. Jetzt ist die Frage, was ist mittelfristig oder auch langfristig mit eben touristischen Zielen? Wir haben auch große Ereignisse, zum Beispiel den Ironman, der stattfinden wird auf Hawaii. Das wird interessant sein. Wird man das nutzen sozusagen, um dann zum Beispiel Spenden zu sammeln, um Aufmerksamkeit zu generieren für Hawaii und eben für ja, die Brandopfer und die Familien, die eben dringend Hilfe benötigen? Oder wird man sagen, nehmt lieber ein bisschen Abstand? Denn es gibt schon viele Menschen auf Hawaii, die auch sagen, wir leben zwar vom Tourismus, aber ihr nehmt uns auch gerade die Ressourcen weg, die wir hier gerade dringend brauchen. Und das Gefühl ist, und das hat eine Hawaiianerin tatsächlich beschrieben, ist, es gibt hier Touristen, die gehen wenige Tage nach den Bränden ins Meer, die gehen schnorcheln und schwimmen ins Meer, wo tatsächlich auch Menschen gestorben sind. Und der Eindruck ist tatsächlich für viele Einwohner auf Hawaii, dass das Leid da nicht respektiert wird und dass Hawaii vor allem eben als das Urlaubs- und Traumziel gesehen wird, aber dass der Respekt da verloren geht. Und ich glaube, diese Diskussion wird man mindestens in den USA jetzt noch mal mehr hören. Ist tatsächlich, wie geht man mit Hawaii um? Ist das nur ein schöner Bundesstaat oder muss man da tatsächlich noch mal ein bisschen genauer drüber nachdenken, auch wie Tourismus in so einer Katastrophenregion funktioniert?
Katharina, dann danke ich dir vielmals, dass du uns da deine Eindrücke gegeben hast von dieser Insel Hawaii, von der wir selten so viel hören wie in diesen Tagen. Danke dir, Katharina.
Bitteschön.
Und wer noch etwas mehr wissen will über die Zusammenhänge zwischen dem Klimawandel und solchen Waldbränden wie aktuell auf Hawaii, dem empfehle ich eine Analyse von meinem Kollegen Volker Mrasek. Die hat er gemacht für unsere Sendung Forschung aktuell im Deutschlandfunk. Und die liegt abrufbereit, wie alles, was wir produzieren, in der DLF-Audiothek-App. Ein Politiker, der vor laufenden Kameras erschossen wird. Passiert ist das vor wenigen Tagen in Ecuador, in Südamerika. Wirklich drastische Bilder. Sie waren auch bei uns in den Fernsehnachrichten zu sehen. Und das Opfer war der Präsidentschaftskandidat der linken Opposition, Fernando Villavicencio. Alles so geschehen mitten im Wahlkampf in Ecuador. Am kommenden Wochenende wählen die Menschen dort einen neuen Präsidenten. Und es hat in diesem Wahlkampf in den letzten Tagen noch einen weiteren tödlichen Anschlag gegeben auf Pedro Briones, einen linken Lokalpolitiker. Anne Herberg ist unsere Korrespondentin in Südamerika. Ich habe sie vorhin im Studio in Rio de Janeiro erreicht. Hallo Anne.
Hallo.
Anne, woher kommt diese Gewalt in Ecuador? Wer steckt dahinter?
Ja, Ecuador galt ja eigentlich immer so als das eher stabile Land in Südamerika. Man ist da gerne irgendwie hingefahren in den Amazonas, auf die Galapagos-Inseln. Aber in den letzten Jahren, ja, Experten machen so fest, zwischen den letzten 5 bis 3 Jahren wird dieses Land wirklich von einer regelrechten extremen Gewaltwelle erschüttert und die sich vor allem zuspitzt. Die politischen Morde, die wir jetzt erlebt haben, speziell der Mord an einem Präsidentschaftskandidaten, das gab es, glaube ich, in ganz Südamerika so seit den 90ern nicht mehr. Und das zeigt eben, wie aggressiv diese Gruppen, die hinter dieser Gewalt stecken, mittlerweile vorgehen. Denn das muss man sagen, dahinter steckt das organisierte Verbrechen. Dahinter stecken Mafias, dahinter stecken kriminelle Banden. Das muss man einordnen. Ecuador liegt ja zwischen den 2 größten Kokainproduzenten der Welt, nämlich Kolumbien und Peru. Es war schon immer ein Transitland, aber es gab eben in den letzten Jahren einige Verschiebungen in der Region, die dazu geführt haben, dass Ecuador im Grunde zum Dreh- und Angelpunkt wurde. Und heute ist es das Land, das nach Kolumbien und den USA am meisten Kokainfunde in seinen Häfen macht. Es ist das Land mit den ja mittlerweile fast höchsten Mordraten Südamerikas. Also da ist einiges passiert und das hat eben vor allem auch mit den Verschiebungen in der Region zu tun.
Und könntest du das erklären? Was sind das für Verschiebungen, die sich da vollzogen haben?
Viele Experten haben mir eben gesagt, dass es auch sehr viel mit dem Friedensprozess in Kolumbien zu tun hat. 2016 hat ja dort die Regierung mit der FARC-Guerilla einen Friedensvertrag geschlossen. Und innerhalb dieses Friedensprozesses gab es 2 größere Bewegungen. Zum einen hat die Coca-Produktion dort zugenommen während dieser Zeit der Verhandlungen. Und zum anderen sind viele Frentes, also viele Gruppen der FARC-Guerilla, natürlich haben die Waffen abgegeben. Sprich, sie sind aus bestimmten Gebieten des Landes abgezogen. Das Problem war, es entstand ein Machtvakuum, das der Staat nicht gefüllt hat. Und in dieses Machtvakuum sind andere Gruppen hineingedrängt. Allen voran mächtige mexikanische Kartelle, die ja mittlerweile im Kokainhandel, im Drogenhandel global eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen. Und sie haben gemerkt, wir können ausnutzen, dass im Nachbarland Ecuador sehr viel laxere Kontrollen beispielsweise in den Häfen herrschen, es sehr viel weniger Sicherheitspolitik vom Staat gibt. Das heißt, Ecuador ist eigentlich irgendwie gefundenes Fressen. Wir können viel leichter von dort exportieren. Und dann entstand so eine Art kriminelles Logistikunternehmen. Also mexikanische Kartelle, so muss man sich das vorstellen, finanzieren Splittergruppen ehemaliger Guerilleros, die sich eben nicht demobilisieren. zivilisiert haben, die also nicht die Waffen abgegeben haben, sondern sich neu gegründet haben, im Grunde eigentlich nur noch als Narkobanden fungieren, also nichts mehr fürs Volk etc. Diese Banden sozusagen kontrollieren Produktion und Transport nach Ecuador. In Ecuador wiederum haben sich in den letzten Jahren etwa rund ein Dutzend Banden gegründet, die dann lokal den Transport bis zu den Häfen übernehmen. Und in den Häfen sind teilweise noch europäische Mafias, allen voran albanische Clans aktiv, die dann sozusagen als Broker den Transport nach Europa übernehmen. Das heißt, das ist ein wirklich in sich greifendes Netzwerk, das da fungiert.
Und warum kommen da jetzt Politiker ums Leben? Warum werden von diesen Banden mutmaßlich Politiker erschossen?
Naja, ein Milliardengeschäft wie der Kokainschmuggel, dessen beste Klienten derzeit übrigens wir, die Europäer sind, der funktioniert natürlich nur, wenn dort auch staatliche Agenten mit involviert sind, sprich Leute aus der Polizei, Leute vom Zoll, Leute aus den Geheimdiensten, denn das muss ja alles irgendwie auch funktionieren. Das heißt, diese Leute werden mit diesen Unmengen an Gewinnmargen, die man damit machen kann, werden die geschmiert. Und das ist ja auch was, was gerade der Präsidentschaftskandidat, der nun ermordet wurde, Fernando Villavicencio, immer wieder angeprangert hat. Und zwar teilweise auch mit Dokumenten. Er hat ja gezielt auch gesagt, in der Regierung gibt es, bei Regierungsbeamten, in staatlichen Institutionen gibt es Korruption, es gibt Verbindungen zum organisierten Verbrechen. Er hat das dokumentiert. Als investigativer Journalist hat er dazu seit langem gearbeitet. Und man darf davon ausgehen, dass er genau deswegen auch ein sehr, sehr unbequemer Kandidat für sehr viele einflussreiche Leute war.
Anne, du warst ja selber in diesem Sommer in Ecuador unterwegs. Was ist dein Eindruck? Was herrscht da für eine Atmosphäre? Haben die Menschen dort Angst?
Absolut. Das ist wirklich eine ganz, ganz bedrückende Atmosphäre, die ich dort wahrgenommen habe. Ich war in Guayaquil, das ist Ecuadors Wirtschaftsmotor, muss man sagen, die Hafenstadt am Pazifik mit eben auch dem größten Exporthafen. Was bedeutet das in puncto all dessen, was wir gerade gesagt haben? Das ist natürlich eine strategische Stadt für die organisierte Kriminalität und auch eine extrem umkämpfte Stadt. Also dort haben wir mittlerweile, ich habe von den Banden gesprochen, brechen dort sozusagen Revierkämpfe, Stellvertreterkriege im Namen dieser Mafias aus. Es sind dort Kriegswaffen im Einsatz, so muss man das mittlerweile sagen, gegenüber einer Polizei, die schlecht ausgestattet ist, die wenig Personal hat. Und wer am meisten leidet, das sind eben die Menschen, die in den ganz normalen Arbeitervierteln leben, dieser Stadt. In diesen Arbeitervierteln versuchen die Banden mittlerweile, Straßenzüge für sich zu erobern. Die Leute trauen sich nicht mehr auf die Straße in Städten, in denen früher eher so ein karibisches Flair herrschte. Also man sitzt auf der Straße, Kids spielen Fußball, trinkt zusammen Bier. Ich habe ausgestorbene Viertel erlebt. Die Menschen wollten nicht gesehen werden, wenn sie mit mir sprechen. Sie wollten ihren Namen nicht im Radio hören. Sie haben mir erzählt, dass viele überlegen, aus dem Land auszuwandern. Ich habe ganz furchtbare Geschichten gehört, dass einfach es zum Alltag gehört, dass man auch eben Leichen an Straßenecken sieht, dass Kinder rekrutiert werden, gerade auch über soziale Medien. TikTok spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ja, dass Kinder nicht mehr irgendwie Anwalt oder auch nicht Fußballspieler werden wollen, sondern so wie der Capo aus dem Barrio. Also das ist die eine Sache. Und die andere Sache, dieser Krieg findet auch in Ecuadors Gefängnissen statt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder von brutalsten Massakern in den total überfüllten Gefängnissen gehört. Das heißt, auch dort haben die Banden das Sagen, erpressen von dort die Angehörigen einfacher Insassen, also Häftlinge, die wegen kleinster Verbrechen oder wegen kleinster Vergehen im Gefängnis sitzen, werden damit hineingezogen. Also es ist wirklich eine Abwärtsspirale, die dieses Land erfasst hat.
Und jetzt finden dort in Ecuador am kommenden Wochenende die Wahlen statt, Präsidentschaftswahlen. Wie groß ist die Hoffnung, dass sich nach diesen Wahlen etwas verändert, etwas grundlegend verändert in dem Land?
Ja, da bin ich jetzt tatsächlich auch etwas skeptisch. Ich glaube, das Land befindet sich gerade in einem Schock. Dieser Mord an einem Präsidentschaftskandidaten und an einem, der wirklich auch den Finger in diese Wunde gelegt hat und das denunziert hat, der hat wirklich, das war nochmal ein absoluter Höhepunkt in dieser Gewaltwelle. Und das hat sehr, sehr viele schockiert. Fernando Villavicencio mag für viele genau der Hoffnungsträger gewesen sein, der weder zur Seite der aktuellen Regierung von Guillermo Lasso gehörte, noch zur Bewegung des ehemaligen linken Präsidenten Rafael Correa, sondern so eine Art Alternative, bürgerliche Alternative, liberal-konservativ darstellte. Mittlerweile würde ich sagen, Hoffnung, dass sich da grundlegend was ändert, haben die wenigsten in Ecuador. Eher beobachtet man eben, viele Leute verlassen das Land. Das bestätigen auch Zahlen, die es gibt von Grenzbehörden, beispielsweise in den USA oder in Kolumbien. Stark zugenommen die Anzahl ecuadorianischer Migranten. Und dann gibt es natürlich auch den Ruf nach der absoluten harten Hand. Und da gucken eben viele in das mittelamerikanische Land El Salvador mit dem autoritären Nayib Bukele, der ja sehr, sehr medienwirksam gegen die Maras, also gegen die kriminellen Banden dort vorgeht. Die Menschenrechte dort, das muss man ganz deutlich sagen, auch mit den Füßen tritt. Aber die Rufe nach genauso einem Bukele Ecuadors, die werden jetzt laut. Einer, der wirklich mal sozusagen Tabula Rasa macht.
Die Lage in Ecuador in der Woche vor den Wahlen dort. Am kommenden Wochenende wird dort ein neuer Präsident gewählt. Wir haben darüber gesprochen mit Anne Herberg. Danke dir vielmals, Anne.
Danke euch fürs Interesse.
Cannabis rauchen, Haschisch, Kiffen. Das soll legal werden in Deutschland. Ist eins der großen Projekte der Ampelkoalition. Und wir haben ja im Podcast auch schon mehrmals darüber berichtet. Mehrmals deshalb, weil es ja immer wieder so ein leichtes Hin und Her gegeben hat, wie das nun gehen soll mit dem legalen Cannabiskonsum in Deutschland. Heute haben sich die Ministerinnen und Minister im Bundeskabinett nun auf jeden Fall auf einen Gesetzentwurf geeinigt. Der soll jetzt in den Bundestag. Wladimir Balzer in unserem Hauptstadtstudio hat heute verfolgt, wie das alles vorgestellt, präsentiert, aber auch kommentiert und kritisiert wurde. Hallo Wladimir.
Hallo Tobias.
Wladimir, erklär uns das kurz. Wie soll das laufen mit der Legalisierung?
Also drei Kernbegriffe sind da im Zentrum. Zum einen eben die Legalisierung, dann Transparenz und Kontrolle. Also es ist eine kontrollierte Legalisierung. Cannabis, wie es früher auch gerne hieß, Bubatz, wird legal, aber unter strengen Vorschriften. Und man muss es sagen, mit hochkomplexen Vorschriften. Da fliegen einem zum Teil die Zahlen nur so um die Ohren. Aber vielleicht mal den Kern. Der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis, zum Eigenkonsum wohlgemerkt, ist Menschen in Deutschland mit Sitz in Deutschland, mit Wohnsitz in Deutschland ab 18 Jahren erlaubt. Das wird ab 1. Januar 2024 mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gelten. Also noch in der Silvesternacht wird es dann soweit sein. Beim Anbau gibt es den privaten Eigenanbau mit bis zu 3 Cannabispflanzen, also relativ wenig. Und es gibt aber eine andere Möglichkeit, an Cannabis zu kommen, nämlich in Vereinen. Diese Vereine dürfen Mitglieder haben bis 500 Mitgliedern, dürfen maximal 25 Gramm pro Tag und 50 Gramm pro Monat an das jeweilige einzelne Mitglied abgeben. Und da ist auch nochmal eine Einschränkung: bei Menschen unter 21 ist diese Abgabe auf 30 Gramm pro Monat begrenzt. Also Eigenanbau zum einen mit 3 Pflanzen und das andere sind die Vereine, die in Form von Genossenschaften so organisiert werden sollen.
Und woher werden diese Vereine dann ihr Cannabis bekommen?
Das werden sie selber kultivieren können, sie werden es selber anbauen können. Das sind, und das ist wichtig, keine kommerziellen Einrichtungen, sind wirklich Vereine, die vielleicht in Form auch von Genossenschaften organisiert werden sollen und die eben dann an ihre Mitglieder das abgeben sollen. Es soll auch dort nicht konsumiert werden, sondern es soll eine Abgabe geben und auch Alkoholausschank ist verboten. Im Kern sind das selbstorganisierte Kreise, in denen sich Cannabiskonsumenten zusammentun können, um gemeinschaftlich für einen guten Preis, für den Selbstkostenpreis, das ist so ein bisschen die Idee, an Cannabis zu kommen. Und damit, und das ist auch ein bisschen der Kern letztlich dieses neuen Gesetzes, weil es geht ja eben auch darum, den Schwarzmarkt trocken zu legen, weitestgehend trocken zu legen. Und die Idee von diesen Vereinen ist eben, zum Selbstkostenpreis, zum günstigen Preis, miteinander genossenschaftlich verbunden an Cannabis zu kommen und damit auch eben einen guten Preis zu bekommen.
Es war ja auch mal im Gespräch, dass es einen geregelten Verkauf geben sollte, zum Beispiel in Apotheken. Warum ist das vom Tisch?
Naja, weil eben im Kern, ich glaube, das ist auch ein bisschen so die politische Botschaft des SPD-Gesundheitsministers Karl Lauterbach, dass es eben nicht gewinnorientiert sein soll. Also es sollen eben, wie gesagt, Vereine sein, Genossenschaften mit guten Preisen, vielleicht sogar geringeren Preisen als auf dem Schwarzmarkt. Es soll kein kommerzielles Produkt sein und eben nicht in Geschäften verkauft werden. Das kann sich in einem zweiten Teil dieses Gesetzes noch mal ein bisschen ändern. Das wird erst später kommen, das wird erst nachgeschoben, wenn es einen kontrollierten Verkauf als Modellprojekt in bestimmten Bundesländern geben wird. Das kommt aber erst später. Im Kern ist es hier Eigenverantwortung, Selbstorganisation und eine gewisse Distanz zu Marktgesetzen. Und daher sozusagen ist das im Moment eine nicht kommerzielle Angelegenheit, legal in Deutschland an Cannabis zu kommen, ab 1. Januar 2024.
Okay, Wladimir. Und man kann sich ausrechnen, dass dann Haschisch, Cannabis viel mehr als heute zu einem Alltagsgegenstand wird, der einen irgendwie trotzdem, der einem überall begegnet an jeder Ecke. Da stellen sich natürlich alle möglichen Fragen. Eine der drängendsten ist, glaube ich, was ist denn mit Autofahrern, die einen Joint geraucht haben?
Das ist gar nicht so einfach. Also es soll da natürlich einen Grenzwert geben, der muss kontrolliert werden. Natürlich ist es so, wenn man Cannabis zu sich nimmt, das sage ich jetzt auch als Nichtmediziner, sollte man natürlich nicht in ein Auto steigen. Jedenfalls nicht als Fahrer dieses Autos. Es wird also Grenzwerte geben müssen, vergleichbar mit dem Alkohol. Das ist wiederum die Aufgabe des FDP-Verkehrsministers. Das muss noch kommen bis zur Verabschiedung im Bundestag. Also da ist in relativ kurzer Zeit noch ein bisschen was zu tun. Die wissenschaftlichen Vorbereitungen dafür laufen bereits. Ist aber ein bisschen schwierig. Beim Alkohol ist es relativ einfach. Da pustet man da in so ein Gerät und dann sieht man, okay, 0,5 Promille geht gerade noch so, alles drüber ist ein Problem, ist nicht erlaubt. Bei den Wirkstoffen von Cannabis, THC, ist es oft schwierig, auch je nach körperlicher Konstitution, je nach ja auch Alter und vielem anderen mehr, das noch nachzuweisen. Es ist lange im Blut, aber die Wirkung selbst ist schon längst verpufft. Das heißt, es könnte sein, dass man irgendwann mal was geraucht hat, vor 3 Tagen, komplett nüchtern und absolut fahrtüchtig in ein Auto gestiegen ist und trotzdem noch einen gewissen Wert im Blut hat, der fragwürdig sein könnte, der zum Problem werden könnte. Also das ist noch eine Aufgabe, die erfüllt werden muss. Da hat auch schon die Polizei auch schon kritisch sich dazu geäußert. Auch von Richterinnen und Richtern hört man da, das ist alles nicht so einfach, wie es im Moment aussieht.
Erklär uns, was war da heute sonst noch an Kritik zu hören? Und da gab es ja eine Menge an diesem neuen Gesetz, was da kommen soll.
Ja, also klar aus der Opposition, das ist klar. Also die CDU war da schon immer dagegen, die Unionsfraktion wird dann sicherlich auch dagegen stimmen. Der neue Generalsekretär, CDU-Generalsekretär Carsten Lindemann, sagt, dieses Gesetz ist ein schwerer Fehler, medizinisch nicht verantwortbar, womit er eben auch auf die Gesundheitsgefahren gerade für junge Menschen hinweist. Auch viele Ärzte waren. Und es wäre nicht die Ampel, Tobias, wenn es nicht auch aus der Ampel selbst Kritik geben würde. Zumindest was die FDP-Bundestagsfraktion angeht. Die drogenpolitische Sprecherin Christine Lüttke sagte nämlich, durch viele kleinteilige Regularien entsteht ein unkontrollierbares Bürokratiemonster. Eigentlich also auch Kritik von der anderen Seite. Viel zu viele Details, viel zu viele Zahlen, viel zu viel, wie Sieg da sagt, Bürokratie und viel zu wenig praktikabel. Lauterbach wiederum sagt, das ist ein Gesetz mit Augenmaß, was eben beide Seiten, also die Kritik aus der Polizei, aus den medizinischen Kreisen, aber eben auch die Kritik von anderen, die viel mehr Liberalisierung haben wollten, mit einbezieht. Eine sehr interessante, erstaunliche Aussage gab es aber allerdings vom Gesundheitsminister über gesundheitliche Gefahren von Jugendlichen. Da sind wir bei einem Kernbereich, nämlich bei denen zwischen 18 und 21. Ab 18 kann man Cannabis demnächst legal bekommen in Deutschland. Und der Bundesgesundheitsminister formuliert es so.
Wenn ich früh anfange, Cannabis zu konsumieren, dann kann ich zum Beispiel eine Angststörung entwickeln. Oder dann kann ich durch die Aufmerksamkeitsstörungen, die sich dann oft ausbilden, kann es sein, dass ich kein so gutes Abitur oder vielleicht gar kein Abitur mache. Oder kann es sein, dass ich mit dem Studium nicht klarkomme, dass ich dort überfordert bin.
Aber er rechtfertigt es eben, dass der Schwarzmarkt seine eigenen Gesetze hat, dass man gegen den Schwarzmarkt angehen will. Und wenn man jetzt das erst ab 21 oder vielleicht sogar ab 25, was die meisten Mediziner sagen, nicht unter 25 legalisieren, wenn man das so gemacht hätte mit diesem Gesetz, sagt er, hätte der Schwarzmarkt zugeschlagen und eben die Jugendlichen oder die jungen Menschen ab 18 abgefangen. Und das genau will er verhindern, übrigens auch mit einer groß angelegten Kampagne, die jetzt starten soll, eine Aufklärungskampagne.
Also wir können davon ausgehen, dass da in den kommenden Monaten noch so einiges auf uns zukommt im Zusammenhang mit diesem geplanten Cannabis-Gesetz. Wladimir, du hast es gesagt, es soll, so ist der Plan der Koalition, ab dem 1. Januar 2024 gelten. Wir sind gespannt, was es da noch gibt. Wladimir Balzer in unserem Hauptstadtstudio, vielen Dank, dass du uns das erklärt hast.
Sehr gerne.
Das war unser Podcast, der Tag an diesem 16. August 2023. Im Team waren heute Maria Grunwald, Finn Starken und Tobias Armbuster. Und Feedback lesen wir immer gerne. E-Mail genügt an dertag@deutschlandfunk.de. Interessiert uns immer sehr, was alle, die uns hören, dazu meinen, was wir hier so produzieren. Danke auf jeden Fall und ciao.